Doppelspitze, ein Podcast des Staatsanzeigers.
Hallo liebe Zuhörer und willkommen zurück zu einer neuen Folge. Diesmal wieder mit unserem Chefredakteur Raphael Winkowski.
Und unserer Volontärin Leonie Heves.
So, schön mal wieder eine Folge mit dir aufzunehmen.
Ja, unbedingt. Und es steht da noch was aus. Wir müssen immer mal noch zwei Spezi köpfen, weil wir beide Wetten verloren haben, was den Ausgang der Wahl angeht. Aber wir sagen das jedes Mal, das kommt nächste Folge.
Ja, das ist Aufschieberitis.
Ja, das stimmt. Prokrastination. Aber es ist auch echt schwer, so ein Spezi herzuschaffen. Wir kriegen das noch hin. Die Staatsanzeigerredaktion wird das schaffen.
Irgendwann mal.
Irgendwann mal.
Weißt du, das Problem ist, wenn ich anderthalb Stunden herpendel, bis dahin ist die Spezi warm. Schmeckt dann nicht mehr.
Ist echt ein Problem, ja. Mal gucken. Muss ich mal meine örtlichen Ortsnähe ausreizen.
So, guck. Und so, meine Lieben, kriegt man den Chef dazu, eine Spezi zu zahlen.
Ja, hallo? Da muss man aber auch eine zahlen. Also es steht dann 1:1. Mal gucken. Wir finden, das Spezi-Problem wird noch gelöst.
Der Podcast wird gesponsert vom Sparkassenverband Baden-Württemberg, dem Wirtschaftsfachverband der 50 Sparkassen und ihrer Verbundunternehmen im Land. Als Arbeitgeber ist er das Haus der Möglichkeiten, denn wer dort arbeitet, hat viel Raum, um die eigene Expertise auf sicherem Fundament einzubringen. Haben Sie schon einmal über eine Karriere in der Wirtschaftsprüfung der Sparkassen nachgedacht? Diese und andere verantwortungsvolle Tätigkeiten finden Sie unter www.sv-bw.de/karriere.
So, aber jetzt mal zum heutigen Thema und zwar wollen wir uns mal eine Frage stellen, was ist denn in den letzten paar Wochen in der Politik passiert und was soll bis zum Sommer noch passieren?
Ja, und vielleicht fangen wir mal an mit dem Cem-Gefühl. Wir haben ja einen neuen Ministerpräsidenten, wie Herr Özdemir sagt, Ministerpräsident. Und irgendwas ist ja schon anders, ne? Das ist so ein bisschen wie damals bei Helmut Kohl. Plötzlich war Helmut Kohl nicht mehr Bundeskanzler, jetzt ist plötzlich Winfried Kretschmann nicht mehr Ministerpräsident und wir haben einen neuen Ministerpräsidenten. Wie fühlt sich das denn an? Leonie, sag doch, du hast deine Perspektive, du verfolgst viel Social Media. Wie ist das denn plötzlich? Wir haben einen neuen Ministerpräsidenten.
Also zunächst mal ziemlich befremdlich, weil das ist so ein bisschen wie damals, als Merkel dann abgetreten ist. Und ich mir dachte, wer war denn davor überhaupt Kanzler bzw. Ministerpräsident? Musste erst mal überlegen, weil vor diesen Amtszeiten, da habe ich mich noch nicht für Politik interessiert.
Und so geht es ganz vielen.
Ja. Richtig, mich noch nicht damit befasst. Habe ich erst mal überlegen müssen, so ich kenne es ja überhaupt nicht anders, als dass unser Kretschmann Ministerpräsident ist. Und jetzt steht da auf einmal ein neuer Name. Also ich finde es total befremdlich. Wie geht's dir?
Wir müssen uns auch echt noch umgewöhnen. Also mir ist es schon 2 bis 3 Mal passiert, dass ich sozusagen den Satzzusammenhang Ministerpräsident Winfried Kretsch, Cem Özdemir. Also müssen wir uns alle noch umgewöhnen, auch in der Landespressekonferenz. Aber es wird langsam. Und ich glaube, wenn ich mal das Cem-Gefühl messen darf, ja, so ein bisschen den Puls messen, es ist schon ein bisschen was anders, ne? Man merkt, es ist eine andere Generation, er ist jünger, er ist anders im Auftreten. Das ist, glaube ich, schon auch, was vielleicht die direkte Ansprache ist. Kretschmann war ja ein Denkmal, eine Legende, aber er war manchmal auch sperrig und vielleicht nicht nahbar. Und da ist Özdemir, glaube ich, anders. Aber erzähl du doch mal, wie nimmst du ihn denn wahr?
Ich würde sagen, am nächsten kommst du ihm tatsächlich, wenn du bei ihm auf Social Media vorbeischaust. Also das heißt jetzt Instagram oder TikTok. Da ist er wirklich nicht nur präsent, sondern springt dich förmlich an.
Okay.
Und da gibt sich, glaube ich, auch das Social Media Team sehr große Mühe, weil die Videos, muss man sagen, sind nicht schlecht. Und man wird auch sehr direkt als Adressat angesprochen. Ja.
Aber dich spricht das irgendwie nicht an, oder?
Nee, hängt vielleicht aber auch ein bisschen mit meiner Abneigung gegenüber Fahrrädern und Co. zusammen.
Ah, okay.
Wenn man natürlich einen neuen Ministerpräsidenten hat und der erzählt dann vom tollen Elektrofahrrad mit Bosch-Motor, dann hält sich da meine Begeisterung in Grenzen. Es hat halt häufiger wieder über Abretzk oder Amoldasch schwätze.
Oder mal Autos oder so. Ne?
Autos, ja, bitte. Aber die guten Daimler.
Die guten Daimler und Porsches, ja. Richtig. Nun muss man natürlich sagen, das ist bei ihm aber auch nicht geschauspielert. Also der ist auch als Bundesminister mit dem Rad gefahren. Also er hat auch, wenn immer das möglich war, nutzt er tatsächlich das Rad. Er sagt, das ist praktisch für mich. Ist es dann nicht sogar authentisch, wenn man das dann in Videos auch so erklärt?
Also Raphael, zunächst mal muss man sagen, er kommt ja auch vom Dorf. Wäre komisch, wenn er dann nicht
Das stimmt.
So der Fahrradfahrer.
Aber die meisten Bundesminister lassen sich halt im schönen Auto kutschieren, was er sich ja auch machen muss. Aber tatsächlich ist es ja schon ein bisschen seine DNA, dass er es halt, wenn es möglich ist, auch mit Fahrrad fährt.
Ja, das aber auch regelmäßig den Leuten dann vorgehalten.
Das stimmt, ja.
Muss man vielleicht auch aufpassen. Also da ist vielleicht auch ein bisschen Selbstmarketing dabei, was er gar nicht schlecht macht. Aber natürlich, man muss insgesamt sagen, er zeigt sich immer noch, ich glaube, das hatten wir schon mal in der ersten Folge oder so besprochen, sehr heimatverbunden, sehr, sag mal, nah am Volk. Man hat nicht das Gefühl, man kriegt hier irgendwie videografischen Input von irgendeinem unerreichbaren Politiker, der irgendwo in Berlin hockt, sondern das ist wirklich so der Kolle aus Münsinger oder Bad Urach, um genau zu sein, gell?
Ja, Bad Urach, jawohl. Und da brezelt und schwäbelt halt, weil das ist nur noch Kracht, gell? Das ist halt. Aber interessant, ne? Du hast ja seine Social-Media-Videos angeschaut. Ist dir irgendwas aufgefallen? Irgendeine Botschaft, die besonders prägnant war? Mir persönlich ist zum Beispiel dieses Baden-Württemberg-Lied, das jetzt gesucht wird. Da hat er seine Kopfhörer aufgehabt, hat ihn dann rausgenommen und gesagt, ah, ich höre gerade was, ich suche den Baden-Württemberg-Song. Also, irgendwie ist es auch witzig, oder wie wirkt das auf dich? Überinszeniert?
Ja, also du weißt, ich habe meine Bachelorarbeit damals über die rhetorische Konstruktion von Authentizität geschrieben in den sozialen Medien. Und für mich ist es schon fast too much, weil man halt weiß, okay, das ist nicht spontan, das ist nicht das, was er sich gerade irgendwie, der hört das jetzt nicht tatsächlich mit seinen Kopfhörern. Das macht er nicht. Der setzt sich damit dann schon auseinander innerhalb seines Amts und guckt sich an, was gibt's hier Neues in meinem Ländle und Co., aber er läuft jetzt nicht wirklich mit den Kopfhörern da durch die Gegend. Also natürlich ist es inszeniert, aber was auf Social Media ist nicht inszeniert? Also übel nehmen kann man es ihm in dem Fall nicht. Ja, ist natürlich trotzdem, für mich ist too much. Vielleicht aber auch wegen der Anzahl an Videos, aber wenn man es jetzt mit anderen Politikern vergleicht, da hält er sich nicht zurück. Also das sind mehr Videos als Bilder und ja, vielleicht nimmt das auch so ein bisschen die Glaubwürdigkeit oder die Authentizität, dass es einfach die Masse ist, die für mich zu viel ist. Aber es ist, wie gesagt, nur ein sehr, sehr subjektiver Eindruck.
Aber da ist schon was dran. Das ist natürlich, Özdemir ist eine perfekte Inszenierung im Wahlkampf schon gewesen und hat ein wirklich sehr professionelles Team um sich herum. Ich will aber vielleicht mal nochmal auf die andere Seite von Özdemir gucken, die wir ja erleben in der Landespressekonferenz, im Landtag, so auf den ersten Terminen, die wir wahrgenommen haben.
Also quasi so in real life.
In real life, ja, das soll es ja auch noch geben, genau.
Ja. Erzähl mal, was hast du da so erfahren?
Also das Spannende ist, Özdemir hat eine Fähigkeit, gefühlt immer das Richtige zu sagen, also immer das ein passendes Wort zu finden. Also wir erinnern uns an die erste Landtagsdebatte nach seiner Regierungserklärung, die war übrigens ziemlich langweilig, der hat er vom Blatt abgelesen, war fast staatstragend, aber die Reaktion darauf, als die AfD ihn dann in der Generaldebatte angegriffen hat, da gab es eine sehr nette Szene, da hat sie dann die AfD, der neue Fraktionschef Martin Rothweiler, hat dann gesagt, Herr Özdemir, Sie haben es nicht mal geschafft, die Mitarbeiter in Ihrem Bundesministerium in Berlin zu ernähren, weil Sie haben den Öko-Food und veganes Essen vorgeschrieben und das hat nicht funktioniert und dann konnten die nicht genug essen. Wenn sie nicht mal ihre Mitarbeiter ernähren können, wie wollen sie ein Land führen? Und da ist er ganz cool geblieben. Also er hat gesagt, so, also erstmal vielen Dank für die Kritik, auch von der Opposition, er freut sich. Und er hat mal ganz kurz recherchiert, sogar die Bild-Zeitung hätte Mitarbeiter in seine Ministeriumskantine eingeschleust, um es herauszufinden und hätte dann feststellen müssen, dass es an 6 von 7, also 4 von 5 Tagen Fleisch gab. Dann hat er die Speisekarte vorgelesen, Gulasch, Spätzle, Ripple, und nur am Freitag gab es Fisch und das sei ja im Hinblick auf die katholischen Mitarbeiter auch recht so. Und das hat gesessen, ja. Da war die AfD dann mal sprachlos, weil er einfach mit trockenem Humor und einer gewissen Kruspe das dann geschafft hat, diese Partei, die ja doch immer sehr laut und krakelig auftritt, einfach zum Schweigen zu bringen. Und sowas, da merkst du, das ist rhetorisch ein anderes Regal, als wir es bisher im Landtag hatten. Er ist einfach absolute Meister des Wortes und der Rede und kann das sehr geschickt machen. Wir haben auch ein paar andere Szenen, die uns noch aus den Koalitionsverhandlungen gespielt wurden, aus den Gesprächen, die wir geführt haben, die ja sehr lange sehr schwierig waren und in den ersten Wochen bis Ostern auch sehr konfrontativ. Da hat er wohl, so hört man das immer wieder, auch die CDU eingebunden, Herrn Hagel eingebunden, auch die anderen und hat da eine ganz gute Art, ein bisschen wie Angela Merkel damals, ne, die ja auch so eine Fähigkeit hatte, alle Parteien an einen Tisch zu bringen, die Leute ganz gut zusammenführen können. Und das sind so Erlebnisse, die fühlen sich jetzt erstmal ganz gut an, weil wir das Gefühl haben, da ist jemand, der geht mehr auf die Leute zu. Und ich habe auch, glaube ich, in 15 Jahren noch nie erlebt, dass sich der Ministerpräsident für die Kritik der Opposition bedankt hat. Das ist ungewöhnlich.
Also hat er damit quasi einmal ein Zeichen gesetzt.
Das ist schon so. Die Frage ist natürlich, was steckt hinter den schönen Worten? Ne? Also was kommt denn an Taten? Ja, das ist natürlich alles, am Anfang ist natürlich alles toll. Alle freuen sich. Da ist ein neuer Hausherr, eine Villa Reitzenstein. Aber was passiert denn dann?
Gut, und ich glaube, wir sind noch ein bisschen zu früh dran, um da jetzt schon erste Erkenntnisse zu haben. Aber vielleicht können wir ja noch über ein paar andere Namen reden.
Oh ja, bevor wir noch was reden, Social-Media-Auftritt, gab ja einen tollen von unserem neuen Landtagspräsidenten, ehemaliger Innenminister Thomas Strobel. Du hast ihn ja auch gesehen.
Ich habe ihn auch gesehen, aber erst nachdem du mich auf ihn aufmerksam gemacht hast.
Ja.
Also muss sagen, ich bin da jetzt nicht ganz so tief in der Politiker-Bubble drin gewesen wie du.
Oder wir sagen, der ist in der Timeline nicht so weit hochgerankt wie Özdemir. Warum wohl?
Raphael, ich muss gestehen, auch Özdemir habe ich extra raussuchen müssen.
Also gut, okay, also, wir breiten den Mantel des Schweigens über deine Timeline, aber nein, aber jetzt gucken wir nochmal dieses nette Video an für Strobel. Was ist da passiert? Erzähl mal.
Zu meiner Verteidigung. Ja. In meiner Timeline sind ganz, ganz tolle Beiträge.
Absolut.
Über Rezepte und alles Mögliche.
Ich wollte auf gar keinen Fall deine Timeline beleidigen.
So, ganz vorsichtig.
Gut.
Mensch.
Dünnes Eis. Okay.
Ja, Social Media zeigt ja immer sehr viel über die eigene Persönlichkeit.
Da hast du recht. Ja, nein, also, ja ganz gut. Entschuldigung, ich wollte gar nichts Negatives über deine Timeline sagen. Ja, ich wollte eigentlich über Thomas Strobel sprechen.
So, aber zu Strobel. Ja, ich finde, das Video könnten wir mit dir auch mal machen.
Mhm.
Weißt du?
Findest du?
Für die Leute, die es nicht gesehen haben, Strobel fragt zwei seiner Mitarbeitenden: Ja, ich habe gehört, ihr habt voll den coolen Chef. Dann sitzen die beiden ihm gegenüber und sagen: Hä, aber du bist doch unser Chef. Und dann zieht er hier demonstrativ seine Sonnenbrille auf und nimmt so eine coole Pose ein.
Mhm.
Ja. Danke, Raphael, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Ich weiß nicht, was es mit meinem Tag gemacht hat. Ich weiß nicht, wie ich bei solchen Videos empfinden soll. Hat vielleicht auch wieder ein bisschen was mit Authentizität zu tun. Hat vielleicht ein bisschen wieder was mit diesem ganzen gestellten Trara zu tun. Ich weiß gar nicht, wie ich es festmachen soll. Klar, es ist ein Trend, aber diese Trends, auch die sind eben manchmal authentischer, manchmal weniger. Man weiß eben irgendwann, zu wem passt es von der Art her und zu wem nicht. Zu wem passt es zum restlichen Content, zu den restlichen Auftritten, egal ob jetzt in Real Life oder auf Social Media. Und bei wem ist es halt einfach, da hat das Social Media Team gesagt, jetzt machst du mal so und ziehst hier die Sonnenbrille auf. Ich glaube, was mich an dem Video am meisten erstaunt hat, war, dass einer der Mitarbeiter, die da saßen, war ein alter Klassenkamerad von mir. Mit dem habe ich Abitur gemacht.
Er hat die Idee gehabt, ja. Es war dein Jahrgang.
Ja, deswegen, also meine Generation hat da scheinbar was mitzumischen. Mhm. An der Stelle Grüße gehen raus an Leon.
Das ist sehr schön, ja. Wir grüßen an der Stelle auch unbekannterweise. Ich meine, Thomas Strobel leidet halt auch ein bisschen auch unter Phantomschmerz. Ne? Ich meine, der Mann war jetzt 20 Jahre lang im Zentrum der Macht, erst in der Bundestagsfraktion, hatte das Ohr von Angela Merkel, war dann hier im Land der Landesvorsitzende, war stellvertretender Ministerpräsident. Also alles lief über Thomas Strobel, ja? Auch wenn er den ganz großen Sprung auf die erste Reihe nicht geschafft hat und man ihn das nicht hat versuchen lassen. Naja, und jetzt ist er Landtagspräsident, formal das wichtigste Amt, das er je hatte, nämlich die Nummer 2 hier im Land nach dem Ministerpräsidenten. Also wichtig, ja, repräsentativ, aber halt auch völlig ohne wirklich echte Macht. Ja, also die Macht des Landtagspräsidenten beschränkt sich darauf, Reden zu halten, die Sitzung zu leiten und ein bisschen die Sitzordnung und die Raumverteilung der Fraktionen zu klären. Also ein bisschen überspitzt gesagt. Aber bei den wirklich wichtigen Entscheidungen im Maschinenraum der Macht ist er jetzt eben nicht mehr dabei. Ne? Und ich glaube, er muss sich da ein bisschen, aber wie sagt man, runterkühlen, ja, um auf dieses neue...
Akklimatisieren.
Ja, akklimatisieren ist vielleicht ein ganz gutes Wort. Er hat ja auch, als Cem Özdemir vereidigt wurde, direkt nach der Vereidigung noch eine kleine Einlage abgeliefert, indem er ein Trikot mit Özdemir sozusagen mit Baden-Württemberg-Emblem ihm gezeigt hat, mitten im Landtag, also vor der Vereidigung. Ja, da ist sogar die Vereidigung deswegen etwas verzögert worden. Gesagt hat, Sie sind ja jetzt der Kapitän des Landes, dann machen wir doch gemeinsam ein Bild. Und da gab es noch ein Selfie. Also,
sehr schön, aber.
Wir werden vielleicht einen Landtagspräsidenten erleben, der ein bisschen mehr Inszenierung hat, ja, und vielleicht auch damit ein bisschen Bedeutungsverlust kompensiert. Andererseits, ja, ich bin ein Strobel-Fan, ich mag ihn irgendwie so auf seine, er hat eine sehr auf altväterliche Art zuvorkommende Art und Weise. Irgendwie finde ich das irgendwie auch ganz, ganz nett.
Ich muss aber ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ob ich das schlimm finde, dass er jetzt diese Art von Amt begleitet. Weil irgendwann ist vielleicht auch einfach mal gut. Und wenn man es von der anderen Seite sieht, dann ist es für ihn vielleicht jetzt auch einfach eine Entlastung. Vielleicht fällt da auch einfach so ein bisschen Anspannung der letzten Jahre oder Jahrzehnte ab. Also ich kann mir auch gut vorstellen, zumindest auf Social Media sieht er sehr, sehr glücklich mit seinem Amt aus. Also wenn man mal so guckt, die Bilder, da grinst er überall total breit. Und ich glaube, so glücklich habe ich ihn noch nie gesehen. In keiner Landespressekonferenz. Obwohl du moderiert hast.
Ja, vielleicht oder trotz dessen, ja. Aber da ist was dran, weil wir dürfen ja auch eins nicht unterschätzen. Das ist ja jemand, der an Strobelperlen scheinbar alle Stress und Druck und Faktoren ab. Aber natürlich ist Politik gerade auf dem Level ein unfassbar stressiges Geschäft, weil ständig jemand an deinem Stuhl sägt. Und ich glaube, das war bei ihm besonders so. Das war ja das Stehaufmännchen der Landespolitik. Immer wieder wurde er von seiner Partei abgestraft, durfte nicht Spitzenkandidat werden. Und er hat sich immer wieder durchgebissen und hat aber auch eine versöhnende Rolle eingenommen. Er hat die Koalition mit den Grünen ermöglicht, damals 2016, seine Partei zurück an die Macht geführt. Und ich glaube, deswegen ist die Rolle, die er jetzt als Landtagspräsident hat, überparteilich zu agieren und für die Demokratie einzustehen und vielleicht auch der AfD ab und zu mal die Schranken zu weisen, wenn sie wieder etwas über die Stränge schlägt im Parlament, eine ganz gute Rolle, die zu ihm passt. Also von daher eine gute Beobachtung, weil tatsächlich kann er sich jetzt wieder mehr auf das konzentrieren, was er vielleicht auch gut kann, nämlich verbindende Reden halten.
Richtig. Also ich glaube, er ist gar nicht so unglücklich über seinen neuen Posten. Und ich glaube, er passt auch sehr gut hin.
Und da passt vielleicht auch eine coole Sonnenbrille zu ihm, wer weiß.
Richtig, richtig. Vielleicht ja, verinnerlicht er jetzt diesen Coolheitsstatus.
Wir sind mal gespannt auf das nächste Social-Media-Video.
Richtig.
Nur mal, fragst du mal deinen ehemaligen Klassenkameraden, was sie so planen. Ne? Dann wissen wir das exklusiv. Aber du wolltest noch über andere Personen sprechen. Es gibt nämlich ganz viele neue Minister jetzt.
Richtig. Ich fange jetzt einfach mal mit einem an und werfe hier einen Namen in den Raum. Und zwar, wir haben einen neuen Kultusminister. Früher war es ja Theresa Schopper. Jetzt ist es Andreas Jung. Hat Berlin verlassen, kommt jetzt zu uns ins Ländle und eigentlich ist er Experte für Umwelt- und Klimapolitik. Raphael, wie erklärst du dir das?
Tja, das kann sich, glaube ich, von uns Journalisten kaum jemand so richtig erklären. War auch sehr überraschend. Für die, die ganz Insider waren, das waren wir Journalisten nicht, die im Inner Circle um Manuel Hagel waren, die sagen, das war schon ein sehr langer Prozess, wo man ihn überzeugt hat, herzukommen. Das Merkwürdige ist, und darauf spielst du ja an,
richtig. Ja. Was ich nämlich sehr irritierend finde, er hat nämlich 2021 schon mal das Angebot bekommen, einen fachfremden Staatssekretärposten anzunehmen. Und das hat er abgelehnt, weil er nicht das Fach wechseln wollte.
Richtig.
Warum jetzt auf einmal 5 Jahre später?
Ja, das war damals, als es die Regierung von Friedrich Merz gebildet wurde in Berlin. Da hat man ihm einen anderen Posten angeboten und hat gesagt, nein, ich bin Umwelt- und Klimapolitiker. Ich bleibe lieber im Fachbereich, als Staatssekretär zu werden. Im Bund wohlgemerkt, ne? Also ein Regal höher. Ja, warum ist er das jetzt? Es gibt verschiedene Erklärungen. Die eine ist, dass Klima- und Umweltschutzpolitik gerade in der CDU-CSU-Fraktion nicht mehr besonders hoch im Kurs steht. Weder Friedrich Merz noch Jens Spahn haben da besonders viel Interesse dran. Das Thema ist auch gerade ein bisschen nach hinten gerückt angesichts der Wirtschaftskrise und der internationalen Kriege, die wir haben. Also er war, glaube ich, in der Bundestagsfraktion nicht mehr besonders, nicht mehr so ganz im Zentrum der Macht, also eher abseits gestanden. Naja, und dann ist halt die Frage, was machst du? Ne? Bleibst du auf Ewigkeiten im Bund in der dritten Reihe oder nimmst du einen die Chance an, jetzt im Land einen, sag mal, herausragenden Posten als Minister auszufüllen, im eigentlich, wenn man sagen kann, wichtigsten Ministerium, nämlich im Kultusministerium, wo wirklich originär Landespolitik gemacht wird. In einer der meisten Feldern setzt man hier um, was der Bund beschlossen hat. Und die zweite Erklärung ist, dass er so ein bisschen für den liberalen Flügel der CDU steht, für das großstädtische, südbadische Lebensgefühl. Und Hagel hat uns ja auch gesagt dann in einer Begründung, naja, ich wollte ihm genau dieses Lebensgefühl, auch die ganze Breite der Partei abbilden mit dieser Person. Nur wissen wir, dass es in Wirklichkeit auch mehr um Proporz, um Süd- und Nordbaden geht und um Nähe zum Parteichef. Das sind natürlich die Mechanismen, die da eine Rolle spielen. Die finale Erklärung haben wir, glaube ich, auch nicht. Wir waren alle unglaublich überrascht, als er plötzlich auf dem CDU-Parteitag präsentiert wurde.
Ich habe ja vorab mal versucht, so ein bisschen zu recherchieren, was denn ein Grund gewesen sein könnte. Und das Einzige, was ich über ihn herausgefunden habe, Was ich mir so vorstellen könnte, ist, er hat zwei schulpflichtige Kinder. Vielleicht haben die gesagt, Vater, das wäre doch was jetzt. Mach mal, mach's besser für uns.
Das Schöne am Kultusministerium ist, es ist ja wie Bundestrainer beim Fußball. Es gibt ja 11 Millionen Baden-Württemberger, die genau wissen, wie Schule geht, weil sie ja selber auf der Schule waren. Ja, das ist das Schöne und auch das Anstrengende an diesem Amt. Ich glaube, die Diskussion, muss ein Politiker vom Fach sein, die wird ja immer gern geführt. Ne? Muss der Politiker der Experte für Sicherheitspolitik sein, der Innenminister wird? Muss der Politiker, der Kultusminister, muss der Lehrer gewesen sein oder vielleicht Pädagoge oder Pädagogik studiert haben? Ich persönlich glaube, nein, das muss er nicht, weil das würde die Auswahl auch wieder sehr schwer einschränken. Was muss denn ein Minister machen? Ein Minister muss nicht der beste Fachmann sein. Der hat ein Ministerium voller Fachexperten, voller Referenten, die genau jeden Winkel der Bildungspolitik auswendig kennen. Darauf kann er sich verlassen. Er muss Mehrheiten organisieren, er muss das Ministerium vertreten, er muss dafür sorgen, dass die Ideen und Themen, die im Ministerium entwickelt werden, auch eine Mehrheit im Parlament und im Kabinett finden. Das sind die wesentlichen Aufgaben eines Ministers und er muss nach außen die Bevölkerung ansprechen. Natürlich muss er sich einarbeiten, deswegen hat er übrigens auch jetzt erstmal keine Interviews gegeben. Wir haben auch angefragt, er hat erstmal eine Schonfrist, um sich in die Themen der Kultuspolitik einzuarbeiten. Ja, natürlich schadet es nicht, vom Fach zu sein, aber es ist nicht zwingend erforderlich, weil Politiker eigentlich mehr die Manager der Macht sind.
Also ich glaube, gerade als Kultusminister kannst du sowieso nie jemanden oder allen recht machen. Irgendeine Gruppe wird immer unzufrieden sein. Insofern ist es, glaube ich, auch nicht so schlimm. Ich muss aber sagen, an anderer Stelle war ich sehr, sehr glücklich, dass wir jemanden mit Erfahrung bekommen haben.
Nämlich?
Zwar im Justizministerium. Mhm. Und ich habe, also Frau Gentges lasse ich wirklich schweren Herzens gehen. Ich habe die Frau sehr gemocht. Ich finde, sie hat einen klasse Job gemacht. Aber auch Moritz Oppelt, der jetzt ihre Nachfolge antritt, könnte wirklich was drauf haben. Was meinst du?
Tatsächlich ist er auch Jurist und das, was ich gerade gesagt habe, gilt tatsächlich im Justizministerium wirklich nur eingeschränkt. Ja, also
nimmst du jetzt alles zurück, was du gerade
genau,
gesagt hast.
Genau, also feiner Art, nur was interessiert mich, mein Geschwätz von gerade eben. Ja, tatsächlich ist das Justizministerium da ein bisschen eine Ausnahme, weil das natürlich einen extrem komplizierten Fachbereich hat, der eben auch direkt an der Justiz angehängt ist. Und da hilft es natürlich schon, ne? Weil das so komplexe Materien sind, wenn du selber Jurist bist und dich einigermaßen auskennst. Auch da gilt natürlich, du kannst nicht alles einarbeiten. Moritz Oppelt ist Jurist, er hat eine interessante Biografie, er war ja Bundestagsabgeordneter, ist dann letztes Jahr nicht wiedergewählt worden, obwohl er seinen Wahlkreis direkt gewonnen hat, ist aber ein Opfer des neuen Wahlrechts geworden. Ja, das ja, ja tatsächlich, wenn die Partei in einem Bundesland so viel Überhangmandate erreicht, sogar Wahlkreissieger nicht in den Bundestag lässt, ist dann vorübergehend wieder sozusagen privatwirtschaftlich tätig gewesen und hat jetzt diesen Job bekommen. Ich kenne ihn noch zu wenig, um ihn einzuschätzen. Wirkt auf den ersten Blick sehr verbindlich, kommt sicher aus dem Umfeld von Manuel Hagel, ist auch fast gleich alt wie Manuel Hagel. Da sehen wir, dass der CDU-Chef jetzt sehr viele aus seinem Umkreis, die mit ihm in der Jungen Union schon tätig waren, die er seit vielen Jahren kennt, auch befördert hat. Das ist sicher ein entscheidender Faktor gewesen, dass er jetzt diesen Posten bekommen hat. Auch, dass er aus dem Bayerischen Landesteil kommt, das hat auch geholfen.
Mhm. Tatsächlich habe ich mich auch da vorab mal schlau gemacht. Also Moritz Oppelt ist 37 Jahre alt und ich habe gelesen, Manuel Hagel und er sind schon seit über 20 Jahren Freunde. Und sie haben damals in der Jungen Union noch zusammen diskutiert, wie man hier Wahlplakate am besten an diesen Lichtmasten befestigt. Ne? Und ich habe noch eine zweite Anekdote für dich.
Oh, jetzt bin ich aber gespannt.
Wenn du sie hören magst.
Aber natürlich.
Und zwar hat er einen guten CDU-Parteifreund, der heißt Alexander Föhr. Mhm. Ist dir dein Begriff?
Habe ich mal gehört, ja.
Gut. Ist nämlich sein ehemaliger WG-Partner.
Nein.
Doch. Also eine richtige CDU-WG hier.
Aha.
Und Oppelt hat schon so ungefähr ein Jahr in dieser WG gewohnt, als dann Föhr eingezogen ist.
Mhm.
Und dann musst du dir vorstellen, er kommt da rein, guckt sich um, sucht nach dem Kühlschrank. Vergebens.
Das heißt, Moritz Oppelt hatte keinen Kühlschrank jetzt an der WG.
Richtig. Das wäre jetzt der Zeitpunkt gewesen, wo du lachen müsstest.
Also, ja,
symbolisierst.
Ich bin noch am Nachdenken und Staunen, bis diese Information bei mir ankommt. Es ist Montag, wo wir aufzeichnen. Nein, wirklich?
Hast du trocken erzählt?
Nein, ich bin völlig baff. Ja? Wie kann man denn keinen Kühlschrank haben?
Das habe ich mir auch gefragt, als ich es gelesen habe. Also Also für eine gesunde Ernährung spricht das nicht.
Wahrscheinlich war er so beschäftigt, dass er ständig auf Empfängen Schnittchen zu sich genommen hat und dann gar nicht, aber nein, also spannend.
Ist auf jeden Fall eine nette Anekdote, aber wie gesagt, ich bin ganz froh, dass er diesen Posten jetzt bekommen hat, weil, also studierter Jurist, hat auch BWL studiert, Wirtschaftsjurist, war in der Steuerfahndung. Ich finde, das hört sich alles so an, als hätte er zumindest Ahnung von dem, worum es geht.
Und er steht, glaube ich, auch für diesen Stil, für den ja auch Manuel Hagel steht, eine freundliche, zugewandte, offene CDU, nicht so dieses alte, arrogante Machtgehabe, das die Partei ja über viele Jahrzehnte ausgezeichnet hat, die eine Ansprache haben, sowohl für das großstädtische als auch für das konservative Publikum. Ich bin sehr gespannt auf das erste Interview, das wir mit ihm führen werden.
Haben wir da schon angefragt?
Haben wir schon, ja. Aber auch da gilt, es sind natürlich jetzt viele Anfragen und da müssen wir mal gucken. Ich glaube, die brauchen jetzt erstmal ein paar Wochen, um sie einzurufen. Und die waren auch jetzt alle erstmal im Pfingsturlaub, was auch verständlich ist. Nach einem Jahr Wahlkampf und 6 Wochen Koalitionsverhandlung bis spief in die Nacht. Auch Politiker müssen mal Urlaub machen.
Da möchte ich natürlich niemanden stressen. Das geht ja gar nicht.
Na, alles gut. Aber ja, wir werden es schaffen, früher oder später.
Ja, du kommst ja auch gerade frisch aus dem Pfingsturlaub. Dir muss es auch gut gehen. Du hast auch Energie getan.
Absolut.
Du bist jetzt bereit für die Interviews.
So sieht's aus. Und bereit für Podcasts.
Das sowieso.
Genau. So, wen haben wir denn noch an neuen Personen?
Naja, neu nicht direkt, aber Theresa Schopper leitet ein neues Amt. Und zwar ist sie jetzt Bauministerin.
Erstaunlich, ja.
Wie erklären wir uns diesen Switch?
Also auch das kam sehr überraschend in letzter Sekunde, dass diese Posten war ja bis zuletzt, zumindest aus unseren Erkenntnissen, offen. Da war ja auch die Stuttgarter Regierungspräsidentin Susanne Beifür gehandelt worden. Die wollte wohl am Ende, aber nicht. Naja, und wie man das so hört, hat sich jetzt nicht unbedingt aufgedrängt, aber hat auch gesagt, naja, wenn er mich braucht, ich stehe bereit. Und man brauchte dann wohl jemand, der dieses Bauministerium neu führt oder auch gut führt. Ne? Das ist ja jetzt eins der wenigen Gewinne, die die Grünen gemacht haben in den Koalitionsverhandlungen. Gut, ihre Bilanz im Kultusministerium fällt gemischt aus. Sie hat sicher einen offenen, freundlichen Tonfall und da auch wieder mehr Optimismus reingebracht. Ist aber auch nicht alles gelungen, was da im Bildungsbereich angegangen wurde. Nun gut, man wird mal schauen, was da passiert. Interessant ist halt eine neue Zuständigkeit, die sie jetzt noch hat im Bauministerium.
Genau, nach der wollte ich nämlich gerade noch fragen. Mir fällt gar nicht ein, wie ich das jetzt richtig anmoderieren könnte. Sport.
Ja, Bauen und Sport.
Wie kommt Sport in das Bauministerium?
Eine sehr gute Frage. Ja, ne? Genau. Also du siehst mich auch sprachlos, was eher selten vorkommt.
Bei uns im Generellen.
Generell, ja. Wir sind, glaube ich, da selten sprachlos. Aber in dem Fall, ja. Ich glaube, es gibt eine ganz einfache Begründung. Das Thema liegt ihr und sie hat es einfach mitgenommen. Ja, also obwohl es natürlich überhaupt keinen Sinn macht, Bauen und Sport. Also das ist, es gab ja mal unter Guido Wolf das Ministerium für Justiz und Tourismus, ja, oder noch skurriler in der grauen Vorzeit, in der ersten großen Koalition. Ja, 1992, ja.
Das war weit vor meiner Geburt.
Weit vor deiner Geburt. Da gab es eine große Koalition zwischen CDU und SPD und da hat man auch so eine komische Konstruktion eines Ministeriums für Frauen, Familie, Weiterbildung und Kunst gemacht. Wir haben damals als Journalisten die Eselbrücke erfunden. Für Frauen mit Familie ist Weiterbildung eine Kunst. Ja, sonst hätten wir diesen Namen gar nicht merken können. Wir schweifen ab.
Ja, also, weißt du, ich hab gerade überlegt, das ist jetzt, als würde ich, keine Ahnung, Nudeln mit Reis essen.
Genau.
Also das sind so Kombinationen, wo ich mir denke, wie kommt man darauf?
Es passt nicht zusammen, ja. Also es ist auch, gibt eine ganz einfache Erklärung. Man hat einfach Bereiche mitgenommen in Ministerien, die mit Personen mitgehen. Frau Schopper hat sich tatsächlich für das Thema Sport auf Bundesebene engagiert, ist da in den Gremien bekannt und hat da gesagt, das würde ich gern weiterhin machen. Deswegen hat man Kultus und Sport getrennt. Bis auf den Schulsport, der bleibt wiederum im Kultusministerium. Also das macht nicht so wirklich Sinn. Das sind jetzt einfach machtpolitische Verschiebungen, von denen es übrigens einige gab, die wir gar nicht so auf dem Schirm hatten. Also tatsächlich haben die Grünen zwar viele Ministerien abgegeben, aber viele Fachbereiche einfach mal für sich behalten. Die haben gar nicht so ungeschickt verhandelt. Zum Beispiel eben dieses eine Thema beim Sport. Viel auffälliger ist es aber im Verkehrsministerium.
Ah je, komm, erzähl mir noch mal.
Ja.
Was, Was haben sie?
Das habe ich hier gar nicht, muss ich ein Ei legen. Also tatsächlich ist das Verkehrsministerium ja an die CDU gegangen, was, glaube ich, der größte Schmerz war. Es war, glaube ich, noch schlimmer, als die Landtagspräsidentin abzutreten.
Das glaube ich auch.
Weil das ein grünes Herzensthema ist. Und sie haben sich auch bestimmte Bereiche dann gesichert. Zum Beispiel gerade Klimaschutz und Luftreinhaltung und Tempolimits, was Herr Nopper, unser OB von Stuttgart, gerade merkt, der ganz gerne die Tempo-40-Zonen alle wieder aufheben wollte, die man, oder auch die Tempo-30-Zonen wegen der Luftreinhaltung. Und hat dann festgestellt, oh, die sind ja gar nicht mehr im jetzt CDU-geführten Verkehrsministerium, wo das vielleicht einfacher gewesen wäre. Und das Thema ist schwuppdiwupp zum Umweltministerium gewandert, wo eine Grüne regiert nach wie vor, nämlich Thekla Walker. Also,
Thema Tempo ist ja für mich sowieso, das macht mich seit Jahren wahnsinnig. Ich habe seit Jahren Angst, dass wir hier auf Autobahnen ein Limit bekommen und dieses 30 in der Stadt. Also Stuttgart, sei mal dahingestellt, da macht das vielleicht noch Sinn. Aber teilweise, also da muss ich mir an den Kopf fassen.
Ich sehe das auch so, tatsächlich als Autofahrer. Manches macht Sinn, aber manches auch überhaupt keinen.
Nee, mich macht das total wahnsinnig, wenn ich da durch meinen KUKA fahre, dann ist da plötzlich 30 an der Straße, wo das überhaupt nicht notwendig ist. Keine Schule, nix in der Gegend. Ja. Dann muss ich da 30 gucken, aber du darfst an der Straße parken, sodass ich 5-mal anfahren muss, 5-mal wieder bremsen muss. Und das soll dann
Siehst
der
du?
Umwelt inwiefern helfen? Das soll der Lärmbelästigung inwiefern helfen? Also da kriege ich die Motten, sage ich die, wie sie
Siehst sind. Du? Und die Grünen haben dafür gesorgt, dass du weiter die Motten kriegst, dass das Thema erstmal bei ihnen bleibt. Nicht überall, aber tatsächlich an der Stelle. Ne? Also nur, wenn es um Luftreinhaltung, Klimaschutz geht. Ne? Also, interessant, ja. Das heißt, so manches ist da gewandert, auch wenn wir den Oliver Hildenbrand angucken, den neuen Sozialminister, über den wir auch sprechen müssen.
Stimmt.
Der hat nämlich eine ganze Abteilung aus dem Wirtschaftsministerium schwuppdiwupp sich angeeignet, nämlich das Thema Arbeit, und ist jetzt auch plötzlich zuständig für die Anerkennung ausländischer Fachabschlüsse, ja, die bisher im Justizministerium bzw. im Wirtschaftsministerium angesiedelt waren. Also, ja, das heißt, unter der Oberfläche der vielen Ministeriumsverluste, die Grünen haben erleiden müssen, haben sie sich doch einige Fachbereiche gesichert und damit natürlich auch Themen, die ihnen am Herzen liegen. Und das haben wir erstmal so jetzt gemerkt, als der Geschäftsverteilungsplan für die neue Landesregierung rausgekommen ist, wo nämlich genau drin steht, welche Abteilung wohin geht. Mhm. Ja, und da hat sich unter der Oberfläche doch so einiges getan.
Also gar nicht so schlecht verhandelt.
Das stimmt. Natürlich hat auch Herr Hagel sich einiges geholt. Er hat Europa zu sich geholt vom Staatsministerium, hat ja auch einen zweiten Staatssekretär deswegen. Ja, also er hat auch dann für sich eben das Beste rausgeholt. Aber ich glaube, das ist, wenn man genauer hinguckt, und das zeigt gleich, wie ausgewogen dieser Koalitionsvertrag ist, da sind eben zwei Partner auf, wie immer gesagt wurde, Augenhöhe, die da verhandelt haben. Wir wollten aber noch über neue Personen sprechen. Wir haben, glaube ich, das Thema Oliver Hildenbrand noch angesprochen, richtig?
Richtig, über den wolltest du auch noch sprechen. Und du wolltest mir bestimmt auch noch erzählen, wie es bei eurem Interview dem Netz so ablief,
genau,
was du so erfahren hast.
Wir haben nämlich einen Minister tatsächlich schon interviewt, nämlich Oliver Hildenbrand.
Und jetzt, Achtung, das ist nämlich eigentlich hinter der Bezahlschranke und das kriegt ihr, liebe Zuhörer, jetzt kostenlos.
Zumindest mal ein Teaser. Also anklicken und lesen, und aber abschließend lohnt sich trotzdem. Ja, tatsächlich, Oliver Hildenbrand, eine sehr spannende Figur, ist ja früherer Landesvorsitzender der Grünen gewesen, gilt als Vertreter des linken Flügels und hat bei uns im Interview gesagt, ich sehe mich als links und progressiv. Ja? Überschrift. Tatsächlich sagt er das nicht ohne Grund, weil natürlich muss auch Cem Özdemir schauen, dass er den linken Flügel seiner Partei, die jungen Grünen, mit einbindet, aber auch die vielen Wähler, die jetzt SPD und Linke nicht mehr gewählt haben, sondern Özdemir, die ja auch zum großen Teil zu seinem Wahlsieg beigetragen haben. Also es braucht jemanden, der auf diese linke Flanke abdeckt, und das kann Oliver Hildenbrand sehr gut, allein schon aufgrund seiner Herkunft, seiner Biografie. Er ist ja auch bekennend schwul, hat also auch eine Ansprache in diese Community rein und sagt von sich selber, er steht dazu. Ja, wir müssen auch links und progressiv sein. Er will zum Beispiel das Thema Sozialministerium sehr stark als Zusammenhalt definieren, hat auch noch nicht ganz aufgegeben das Thema Gleichbehandlung, Antidiskriminierungsgesetz, das ja gescheitert ist in der letzten Legislaturperiode. Aber er kann natürlich das Thema jetzt unterhalb der Ebene eines neuen Gesetzes, du hörst, auch in der Politik implementieren. Also er sagt bewusst, diese Themen, die jetzt in den Grünen vielleicht gar nicht mehr so umbringen, sind, weil die große pragmatische Özdemir-Linie, die vertritt er eben weiterhin.
Er setzt sich ja gerade auch aktiv für das Thema Änderungen in der Meldeverordnung ein.
Richtig.
Richtig. Deswegen, also er ist ja schon sehr aktiv für dich.
Genau. Wahrscheinlich braucht man ja auch so einen Apologeten des linken Flügels, weil Winfried Herrmann ist ja nicht mehr da. Das war ja die Ikone der grünen, linken Grünen. Und irgendeinen brauchst du, an dem du dich aufrichtest, auch um diesen Flügel einzubinden. Wenn die gar nicht vertreten sind in der Regierung, dann hast du einen ständigen Unruheherd in der Fraktion. Und so haben sie jemanden, der es sehr geschickt macht. Und so wie wir hören, hat er auch in der Koalitionsverhandlung da eine sehr wichtige Rolle gespielt, indem er auch glaubhaft nur versichern konnte, ja, der linke Flügel der Grünen trägt das auch mit, was Özdemir sagt. Mhm. Also eine sehr spannende Rolle, die er hat. Und eines ist bei ihm noch wichtig, er ist ein Linker, aber auch die CDU sagen, mit dem kann Schwätze. Mit dem kann man verhandeln. Der ist ein pragmatischer Verhandler, der eine klare Position hat, aber dann auch bereit ist, einen Kompromiss zu schließen und zu sagen, ich lasse den anderen auch leben.
Mhm. Was mich jetzt noch interessieren würde, du hast es vorher so kurz angeschnitten, er hat sich das Thema Arbeit geholt.
Ja, interessant. Eine ganze Abteilung vom Wirtschaftsministerium. Das heißt, Nicole Hofmeister Kraut, die ja sehr, sehr heftig um ihr Amt kämpfen musste. Das war ja zeitweise auch in der Diskussion, dass Manuel Hagel das selber macht oder dass das von jemand anders besetzt wird, hat eine ganze Abteilung abgeben müssen. Und das ist natürlich ein sehr wichtiger Bereich. Ne? Alles, was um das Thema Arbeitsrecht, Arbeitsschutz angeht, das ist nicht unrelevant. Und da ist das heißt, der hat jetzt ein riesiges Ministerium mit 700 Mitarbeitern, der Herr Hildenbrand. Er ist noch ganz neu im Amt, merkt erst, wie er da ankommt und hat dann festgestellt, oh, die arbeiten ja alle für mich. Also da kann er schon jetzt was bewegen und auch vielleicht manches Thema, das den linken Flügel der Grünen wichtig ist, umsetzen.
Hat er euch im Interview denn schon so ein, zwei Sachen verraten, wohin die Reise gehen soll oder was er vorhat?
Naja, er hat natürlich jetzt viele Themen, die fremdgesteuert sind. Er hat tatsächlich das Thema Krankenhäuser, Krankenhausreform, muss er sich beschäftigen. Inklusion, großes Thema, aber ihm ist sehr wichtig, das Thema Integration, ne, dass er da auch sagt, hier sind wir die Brücke, weil wir brauchen ja die Fachkräfte, wir sind für die Anerkennung der Abschlüsse zuständig und wir wollen dafür sorgen, dass die Integration in den Arbeitsmarkt gelingt, auch in die Gesellschaft, um damit auch einen Gegenpol zu dem zu setzen, was die AfD erzählt, dass das nur faule Schmarotzer sind, die uns auf der Tasche liegen. Und das heißt, das ist hier eines der Themen, das er selber vorantreiben will. Er hat natürlich noch keine fertige Agenda. Der muss sich jetzt erstmal in sein Themenfeld einarbeiten.
So, und bevor wir jetzt zum Ende des Podcasts kommen, so mit Blick auf die Uhr, wie meine Lehrer früher immer gesagt haben, mit genau. Der Uhr, noch eine letzte Sache. Es hat mich nämlich total gefreut, als ich es gelesen habe. Es gibt jetzt ein Ministerium fürs Handwerk.
Ja, schön, ne?
Das klingt super. Um was geht's denn da? Erzähl.
Das würden wir auch so gerne wissen. Es gibt sogar einen Staatssekretär fürs Handwerk, nämlich Thomas Dörflinger. Der ist auch explizit dann dafür zuständig im Ministerium für Wirtschaft und Handwerk. Und natürlich ist der, ja, das wissen wir noch nicht so genau. Der Handwerkverband Baden-Württemberg, dem wir ja sehr eng verbunden sind hier als Staatsanzeiger, der ist natürlich überglücklich. Man kann auch sagen, die haben das sehr geschickt verhandelt. Die haben sich da auch als Interessenvertretung des Handwerks und des Mittelstandes gut eingebracht, ist natürlich eine Symbolik, dass da Handwerk auch im Ministeriumsnamen steht. Hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass Manuel Hagel da eine sehr enge Bindung zum Handwerk hat, der auch aus dem ländlichen Bereich stammt und dem das Thema auch immer sehr wichtig war. Da geht es vor allem auch darum, dass natürlich das Handwerk hat jetzt einen klaren Ansprechpartner und man will, glaube ich, auch symbolisch dem Handwerk, das sich ja sehr schwer tut, Nachfolgen zu finden, obwohl das ein hochattraktiver und gut bezahlter Job ist. Tatsächlich suchen die Nachfolger für Meisterbetriebe und ich glaube, das ist jetzt auch ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass man diese bisschen vernachlässigte Gruppe, die vielleicht hinter Industriebetrieben und den ganzen großen Organisationen hinten wegstanden, jetzt ein bisschen hervorheben möchte. Was das konkret bedeutet, das müssen wir mal, glaube ich, in ein, zwei Jahren erfragen, ob sich dann jetzt mehr Handwerksthemen auch plötzlich in der Wirtschaftspolitik wiederfinden. Zumindest weiß der Handwerksverband ganz genau, wen er anrufen muss, wenn er ein Thema platzieren möchte.
Also wenn ich einen Wunsch an unsere neue Regierung hätte, dann wäre das natürlich neben bitte kein Tempolimit, dass dieses Ministerium fürs Handwerk nicht nur symbolisch bleibt.
Das glaube ich.
Ich finde, das ist ganz arg wichtig und wir sind eigentlich ein Land mit einer ganz, ganz tollen Handwerksgeschichte. Also egal, ob es jetzt Brauerei ist, wie es vielleicht in Ehingen.
Absolut.
Beziehungsweise in Berg ganz wichtig ist. Oder irgendein anderer Handwerksberuf. Ich glaube, wir waren da schon immer wirklich gut drin und ich finde es schade, dass das Handwerk sich gerade so schwer tut. Und ich würde mir wünschen, dass sich da ein bisschen was in der Politik tut.
Das wird es tun. Es gibt ja auch ganz konkrete Vereinbarungen schon, dass das Meister-BAföG erhöht werden soll. Ne? Das heißt, sogar verdoppelt werden soll oder langfristig sogar ganz kostenlos sein soll, die Meisterausbildung. Also da sind schon einige Punkte mit drin, glaube ich. Da wird was passieren. Und vielleicht doch als letztes die Frage, was passiert denn jetzt noch bis zur Sommerpause? Ne? Was macht denn diese Regierung noch? Eines hat ja Cem Özdemir bereits angekündigt, nämlich das sogenannte Effizienzgesetz. Mhm. Das da heißt, dass die Berichtspflichten, die das Land Unternehmen auferlegt, alle abgeschafft werden sollen bis 2027. Ne? Also das soll bis zur Sommerpause verabschiedet werden. Und dann wird bis zum Ende nächsten Jahres die ganzen Dokumentations- und Berichtspflichten, die das Land auferlegt betrieben werden, wegfallen. Ist ja schon mal was Erstes Konkretes. Und da sagen uns die Vertreter der Wirtschaft, wenn das wirklich so kommt, wäre das schon mal ein erster großer Schritt in Sachen Verwaltungsvereinfachung.
Das bedeutet Bürokratieabbau und
genau.
Wir hoffen, dass wir einer schönen Zukunft entgegenblicken. Oder wie verstehe ich das jetzt?
Naja, wenn das alles so kommt, wie es versprochen wurde, Unternehmensgründung in 48 Stunden, alles nach 3 Monaten ist alles genehmigt, wenn das Amt nicht anders entscheidet, alles wird digital sein, alles muss nur noch einmal eingereicht werden und dann kümmern sich die Behörden darum, dass alles weiterverarbeitet wird. Klingt so schön, um wahr zu sein. Ist natürlich ein sehr, sehr weiter Weg, wenn man die aktuellen Abläufe anschaut. Ich weiß nicht, ob du schon Erfahrungen mit Anträgen digitaler Art bei Kommunen und beim Land gemacht hast. Bisher ist das maximal kompliziert und selten digital.
Ich glaube, den einzigen Antrag, den ich je gestellt habe, war auf diese Sonderzahlung von 200 Euro vor 3 Jahren.
Ja, war aber auch nicht ganz einfach, oder?
Und das ging sogar. Das war erstaunlich einfach.
Siehst du, manchmal ist es dann
so. Hat mich gewundert. Also ich war positiv überrascht. Aber ansonsten glaube ich wenig. Die meisten Formulare, die ich ausgefüllt habe, war für einen Staatsanzeiger vermutlich.
Siehst du? Na, wir sind ja auch schon ganz schön digital. Also tatsächlich ist da ein ganz großer Wurf, der dahinter stehen könnte, wenn er denn so umgesetzt wird. Das wird natürlich sehr, sehr spannend zu sein, wie das dann passiert. Ne? Ob sich dann da wirklich eine Kulturwandel oder eine Kulturrevolution in unserer doch manchmal noch etwas umständlichen Landesverwaltung und Kommunalverwaltung vollzieht. Das werden wir sehen. Aber es ist zumindest mal eine Vision, eine Idee, die man hat. Und da hat es, glaube ich, in den letzten Jahren manchmal dran gefehlt. Und mal schauen, was draus wird.
Und sobald wir da mehr wissen und sobald wir eine Ahnung haben, in welche Richtung es geht, kommt die nächste Folge.
So ist es. Und dann hoffentlich mit Spezi, liebe Leonie.
Das hoffe ich auch.
Mal gucken. Wir kriegen schon ein paar Paulaner Spezi. Ich wollte keine Werbung machen, aber wir werden schon ein paar neutrale, merkenneutrale Spezies hier auftreiben.
Nein.
Nein.
Nein, das machen wir nicht.
Nein, das machen wir nicht.
Raphael, du weißt, ich trinke nur eine Spezi.
Genau.
So.
Da sind wir jetzt ganz offen.
Muss ich nicht benennen, aber ich trinke nur
die
eine.
Wir machen hier mal Schleichwerbung.
Die eine, die wahre.
So, also es ist unser Running Gag. Spezi wird gemacht, liebe Leonie. Ne?
So. Und damit verabschieden wir uns aus dieser Folge und sagen vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ja, ich freue mich drauf. Dann bleiben wir uns gewogen und gerne Abo abschließen.